Ihr hört Theofunk, das Frankfurter Podcast zur islamischer Theologie. Mein Name ist Amina Omerika und heute spreche ich mit Ömer Özsoy von der Universität Frankfurt. Hallo Ömer, grüß dich.
Hallo Amina.
Ömer, unser heutiges Thema dreht sich um den Körper im Koran. Du bist sozusagen prädestiniert für eine solche Fragestellung, aus meiner Perspektive zumindest. Wobei man natürlich das Wort Prädestination in theologischen Zusammenhängen sehr vorsichtig benutzen sollte. Du bist Professor für Koranexegese und Geschichte der Koranexegese an der Goethe-Uni Frankfurt, an unserem gemeinsamen Institut für islamische Studien. Promoviert hast du auch im Bereich...
Im selben Fach.
Genau, im selben Fach an der Universität Ankara.
Habilitation auch in dem Fach Koranexegese, ja.
Im Prinzip ist deine akademische Ausbildung praktisch sehr eng oder fokussiert, also auf
genau,
auf dieses
also
Gebiet.
Beginnend mit meiner Abschlussarbeit.
Ach so, genau, das ist noch ein Schritt zurück.
Ja.
Ja, worüber hast du deine Abschlussarbeit in der Uni geschrieben?
Über
Erinnerst
die,
du dich noch daran?
Ja, natürlich. Also das hat sogar meine wissenschaftliche akademische Laufbahn prädestiniert. Nämlich,
da ist es
also
noch
die
einmal?
In der islamischen Debatte über die Legitimität, also religiöse Legitimität der Anwendung von Ra'i, also eigener Meinung sozusagen, oder Spekulation in der Koranauslegung. Also unterschiedliche Sichtweisen von Beginn bis zur Moderne, damit habe ich mich auseinandergesetzt.
Ja, also es ist im Prinzip eine ideengeschichtliche Arbeit über die Geschichte der Koranexegese,
ja,
kann
klar,
man so sagen.
Ja.
Genau. Deine Doktorarbeit hast du geschrieben über den Begriff Sunnatullah.
Ich würde nicht Begriff sagen,
okay, also
weil
über
ich
das
auch
Konzept.
Herausgefunden habe durch meine Doktorarbeit,
es ist kein
dass kein Begriff
ja.
ist im Koran, sondern einfach so ein Konzept oder so ein Ausdruck, der eigentlich im Verlauf der Rezeptionsgeschichte, gerade in der Philosophie, um die Gesetzmäßigkeit in der Natur, aber auch in der Geschichte, in anderen Bereichen zum Ausdruck zu bringen, zu einem Begriff geworden ist. Aber im Koran funktioniert Sunnatullah nicht als ein
als Begriff.
Begriff.
Ja, ja, das ist interessant. Also im Prinzip ist das Gros deiner Forschung, ne? Also auf den Koran, auf der einen Seite als den koranischen Text, der fokussiert, aber dann halt eben auch auf die Geschichte der Koranrezeption in der islamischen Welt, so könnte man das sagen.
Ja, also selbst, ich würde das auch selbst für den Korantext sagen, also was wir vom Koran, über den Koran oder um den Koran haben als Interpretation, aber auch als Text, verdanken wir eigentlich Menschen, die immer wieder über den Koran reflektiert haben, aber auch dafür gesorgt haben, dass der Koran uns als Text jetzt vorliegt, in welcher Form auch immer. Von daher, also ohne Rezeptionsgeschichte gibt es also keine so wunderbare oder Wunderbrücke, die wir dann zwischen dem Koran in seiner Entstehungszeit und uns dann schlagen könnten. Wäre sehr romantisch, aber sowas gibt es nicht.
Wir werden auch wahrscheinlich auf Rezeptionsgeschichte auch gleich noch einmal zurückkommen. Anfangen würde ich aber trotzdem gerne mit dem koranischen Text selbst. Also das Thema dieser Staffel von Theofunk ist ja in einem weiten Sinne Körper, also in islamischen Kontexten, also in textuellen Kontexten, aber halt eben auch ideengeschichtlichen Kontexten, vielleicht auch normativen Kontexten. Und das Thema der Körper, also der im Koran, ja, also ist etwas, was ich persönlich auch sehr spannend finde, weil er unter anderem im Koran in mehreren Zusammenhängen ja vorkommt, also der menschliche Körper, ja, beziehungsweise einzelne Körperteile werden da erwähnt. Können wir denn sagen, dass dem menschlichen Körper im Koran bestimmte Funktionen zukommen? Also Gibt es denn da eine Funktion oder eine Bedeutung praktisch, ne, die der Körper im Koran hat oder sogar mehrere Bedeutungen? Und falls ja, welche wären das denn?
Ich fürchte, ich muss auch bezüglich des Begriffes Körper dasselbe sagen, was ich über bezüglich der Sunnatullah gesagt habe. Also das ist weder ein Begriff noch ein Konzept im Koran. Zum Beispiel, also uns würden Wörter, arabische Wörter, die im Koran auch Erwähnung finden, wie Badan, Jasad oder Jism, einfallen.
Genau.
Aber sie danach zu suchen, was für ein Konzept vom Körper der Koran entwirft, wäre umsonst.
Ja.
Weil diese Wörter, also Badan und Jism, jeweils einmal im Koran vorkommen, natürlich im Sinne vom menschlichen Körper, in Bezug auf bestimmte Personen.
Mhm.
Also Pharao oder wie heißt Talut. Jedenfalls kommen diese Wörter jeweils einmal vor und in Bezug auf Pharao und andere historische Figuren. Aber die Körperteile oder Körperglieder kommen im Koran sehr oft vor und ihre Funktionen, also wie Hand, Gesicht, Kopf, Fuß, Finger, Bauch, Rücken, Schulter, Herz und so weiter. Manchmal sind sie in ihrem eigentlichen Sinne als physikalische Körperteile des Menschen gemeint, wie zum Beispiel in der Beschreibung der Schöpfung, in der Beschreibung der Entwicklungsphasen eines Babys im Muttergebär oder in der Beschreibung der ritualen Waschung, welche Organe sollen gewaschen werden und so weiter und so fort. Aber nicht selten kommen die Wörter, die für bestimmte Körperteile stehen, in übertragenem Sinne.
Also in einer metaphorischen Bedeutung?
Also, als Metapher, aber auch in Redewendungen, also als idiomatisch in Redewendungen, wie zum Beispiel Rückenkehren oder Gesicht oder Antlitz richten, die teilweise in anderen Sprachen auch übertragbar sind, aber teilweise kommen in Redewendungen kommen solche Wörter, also Körperteile in Redewendungen im Arabischen vor, die in anderen Sprachen wortwörtlich übertragen überhaupt keinen Sinn ergeben, wie zum Beispiel also zwischen den Händen, das bedeutet also vorne, vor oder vordere Seite und ein Spezifikum für die arabische Sprache. Von daher würde ich das nicht unbedingt in Bezug auf den Koran problematisieren und versuchen, daraus eine Systematik zu machen. So ist das im Arabischen gewesen und dessen also Konsequenzen haben natürlich...
Also es sind sprachliche Zusammenhänge, Zusammenhänge der arabischen Sprache, die also bestimmte Bedeutungen suggerieren, aber ohne unbedingt jetzt eine theologische Interpretation daraus zur Folge zu haben.
Genau, aber historisch hat sich das natürlich anders entwickelt.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass du hast gesagt, es gibt kein Körperkonzept, also keinen Entwurf, keine Konstruktion in dem Sinne eines menschlichen Körpers im Koran, das können wir also nicht finden. Aber nichtsdestotrotz gibt es, und du hast vorhin die rituelle Waschung zum Beispiel erwähnt, eine Reihe von Praktiken, von Körperpraktiken, die auch vom Koran suggeriert werden, die also körperlich durchzuführen sind. Ja, und die ganz gezielt also den Körper, ich möchte schon fast sagen, im Auge haben. Also das ist jetzt eine doppelte Redewendung. Und in vielen Religionen gibt es ja eine Art, man so will, Spannung zwischen auf der einen Seite eine Sakralität vielleicht auch des Körpers. Also im mittelalterlichen Christentum gab es beispielsweise die Vorstellung, dass der Körper der Spiegel der Seele ist. Ja? Und andererseits halt eine Disziplinierung des Körpers. Also Disziplinierung, also sei es jetzt durch Vorschriften zu einer rituellen Reinheit oder sei es beispielsweise
also durch Askese.
Durch Askese, genau. Gibt es diese Relation im Koran? Würdest du sagen, dass sie da auch existieren? Und wie sehen sie aus?
Also der Koran ist natürlich nicht in einem luftleeren Raum entstanden. Daher ist die Frage schon berechtigt, wenn wir sehen, dass im Mittelalter, vielleicht auch in der Antike, so ein Dualismus zu spüren ist. Also wir wissen, dass, dass viele antike Philosophen, also von Platon bis Aristoteles, haben sich zu diesem Dualismus in unterschiedlichen Positionen geäußert.
Ja.
Und in dem Mittelmeerraum, wo die christliche Scholastik und die islamische Philosophie sich etabliert haben, kann man auch Spuren von diesem Dualismus oder anderen Positionen zu dieser Fragestellung schon finden. Das ist so gesehen, also zunächst mal also zur Kenntnis zu nehmen. Aber diese Spannung oder so ein Dualismus auf den Koran zurückzuführen, da wäre ich vorsichtiger.
Okay.
Also ich würde sagen, von dem Koran habe ich den Eindruck, weder Leib noch Seele ist noch Mensch.
Mhm.
So eine Mischung, also erst wenn die beiden Funktionen des menschlichen Wesens sich zusammentreffen, ist von einem Menschen die Rede. Und der Koran spricht den Menschen meines Erachtens immer als Leib und Seele
also
zusammen.
In seiner Gesamtheit.
Genau.
Und,
aber die Fragen zum Beispiel, also wohin geht die Seele, wenn der Mensch stirbt, sind natürlich Fragen, die so oder so sich stellen. Was ich sagen kann, also der Koran übersieht solche philosophische oder auch wenn sie ein bisschen theologische Dimensionen haben, solche Fragen durchaus, würde ich sagen. Aber die,
also der Dualismus zwischen Seele und Körper lässt sich
oder
moralisch jetzt nicht
genau,
belegen.
Also
wir finden das da nicht.
Also ich würde nicht sagen, dass der Koran zu der Fragestellung irgendeine Position bezieht. Aber das schließt nicht aus, dass der Koran auch in Frage stellt oder beschreitet, dass zum Beispiel die Askese, die eigentlich so auf so einen Dualismus in irgendeiner Weise zurückzuführen ist, durch die Askese, durch asketisches Leben und durch asketische Mittel die Seele, wie soll ich sagen,
vervollkommnet, verbessert.
Genau,
ja.
sich vervollkommnet. Also die körperlichen Triebe werden im Koran, würde ich sagen, nicht nur zur Kenntnis genommen als menschliche Realität, sondern sie sind auch willkommen im Koran. Nehmen
Könntest
wir
du da ein paar Beispiele
die Sexualität oder Ernährung. Also es gibt natürlich Grenzen, die normativ bestimmen, in welchem legitimen Rahmen diese Triebe sozusagen genossen werden dürfen. Nämlich Halal und Haram sind ja dafür da.
Also
jedoch ist ein
erlaubt, verboten,
genau, erlaubt,
also als eine große Spannbreite also
in,
sozusagen von möglichen Optionen.
Es ist, ich kenne zumindest keine Tugend oder keine Trieb, kein Trieb, was der Koran kategorisch ablehnen würde oder kategorisch so hervorheben.
Also
würde.
Im Endeffekt geht es dann also doch um das, was ich vorhin sagte, um Reglementierung, also von bestimmten körperlichen Praktiken.
Aber nicht
um so
Verzicht, sondern um Disziplinierung.
Genau.
Also
um Regulierung.
In Regulierung, in, also in Anführungszeichen legitimen Rahmen. Gibt es dann keine Grenze mehr. Daher würde ich nicht sagen, dass die Askese im Koran begrüßt, also geschweige denn gepredigt, begrüßt wird. Wie gesagt, also das schließt nicht aus, dass der Koran das natürlich zur Kenntnis nimmt, dass die Askese, weil damals dort, also in dem Kontext, wo der Koran offenbart wurde, anscheinend auch es Leute gab, die asketisches Leben geführt haben, auch unter den Muslimen war diese Neigung spürbar, weil der Koran mit solchen Menschen sich auseinandersetzt und sie kritisiert, indem er sagt, also Gott erwartet von euch sowas nicht. Also ich würde sagen, der Koran bestreitet das nicht. Ich würde das auch nicht bestreiten, dass es Menschen gibt, die asketisches Leben führen und dann Nirvana erlangen wollen oder Vollkommenheit erlangen wollen. Aber ich würde sagen, also sowas steht auf dem koranischen Programm nicht.
Das heißt also im Prinzip eine doch bejahende Sicht auf die Körperlichkeit, ja, und auf die Bedürfnisse
Genau.
des Körpers, allerdings halt abgesteckt in Rahmen dessen, was als legitim erachtet wurde. Und diese Legitimität, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch rechtlich eine Sache, die immer wieder neu interpretiert wird.
Genau, also weil das ethische oder normative Bereich betrifft, ist umwandelbar.
Nun gibt es den Koran und was ich vorsichtig, ganz vorsichtig, die Theologie des Korans nennen würde. Aber es gibt auch die Theologie der Theologen, ja, also auch der islamische Theologen, der islamischen. Ob die immer deckungsgleich sind, das ist sowieso eine ganz, ganz große Frage, die wir uns ja in unserem Fach stellen. Aber es ist nun mal auch so, dass einer ganz frühen Phase der islamischen Theologie auch einige Definitionen dessen, was den Glauben ausmacht, ja, sich um die Frage gedreht haben, ob der Glaube praktisch eine innere Angelegenheit ist, also ein Akt, der innerlich vollzogen wird, oder ob körperliche Handlungen auch Teil des Glaubens sind und ausmachen. Also es geht hier nicht nur darum, dass der Glaubensakt als eine Frage von innerer Überzeugung oder sogar Gesinnung anzusehen ist, sondern der wird einmal um die sprachliche Dimension erweitert, durch die Bezeugung des Glaubenszeugnisses und dann noch einmal um eine körperliche Dimension, nämlich das Agieren mit Körpergliedern als Teil der Definition
Genau.
von dem, was sich ja dann später als orthodoxe Definition auch des Glaubens durchgesetzt hat. Gibt es denn Anhaltspunkte für diese Definitionen des Glaubens in dem Koran selbst?
Also der Körper in manchen vorklassischen oder klassischen Iman- oder Glaubensdefinitionen steht eigentlich ganz offensichtlich für die Praxis. Wenn wir die Debatte in dem Kontext betrachten, wird es ersichtlich, dass man mit dem Glauben der Körperteile eigentlich die Praxis oder die Umsetzung durch Taten gemeint ist. Also die Kernproblematik war festzustellen oder zu definieren, wer gläubig ist. Mit anderen Worten, ob derjenige als gläubig gilt, der behauptet zu glauben, aber seinen Glauben nicht praktiziert. Bekanntlich waren die Charijiten die ersten, die die Integrität oder Gesamtheit vom Glaube und oder vom Glauben und Praxis versucht haben zu systematisieren, die dann von Qadariten und Murji'iten bekämpft worden sind. Auch in Esch'arit, also späteren Esch'aritischen und maturidischen Theologie.
Also für unsere Zuhörer, das sind verschiedene Strömungen
Genau.
sozusagen, die sich
Und
im frühen Islam
ja,
ausdifferenziert haben,
weil die, aber
theologische
die
Strömungen.
Charijiten nicht überlebt haben, also weil sie verloren haben, zählt ihre Sichtweise nie zum Mainstream. Das ist immer noch so, dass man gewisse Zurückhaltung hat, wenn man hört, also wenn man auch die Praxis als Bestandteil des Glaubens betrachtet, dann klingt das schon vielleicht nicht charijitisch, aber schon salafistisch, weil diese charijitische Position, die meines Erachtens auf den Koran leicht zurückgeführt werden kann, in salafitischen Untertönen unterschiedlicher theologischen Strömungen, also überleben konnte oder
Ja, natürlich.
wiederbelebt wurde. Also nun, dass der Glaube letztlich eine innere Grundhaltung ist oder wie du eben gesagt hast, innere Angelegenheit ist, steht außer Frage. Aber der Koran predigt meines Erachtens keinen Glauben in, oder keine Religion im Sinne Glaube nur, sondern ist sein Programm eher eine klare, hat eine klare äußere Dimension.
Also auch im Sinne von handlungsrelevant,
genau. Ja.
Relevante Anweisungen praktisch, beziehungsweise
ja.
Implikationen.
Mhm. Also insofern wüsste ich nicht, ob das Interesse des Korans darin liegt, dass die Menschen überhaupt glauben und dadurch Rettung finden,
ja,
oder sich retten oder Erlösung finden, mhm, oder darin, dass die Menschen richtig handeln,
dass sie richtig
unabhängig
verhalten.
Davon, ob sie glauben oder nicht.
Das ist also eine sehr große oder eine sehr interessante Frage, die du gerade aufmachst, oder ein sehr
Aber ich habe mich
breites
dadurch
und
gerettet, indem ich gesagt habe, ich weiß nicht.
Nein, ich behaupte jetzt auch nicht, dass du das apodiktisch gesagt hast, aber es ist in der Tat interessant, diese Frage mal nachzugehen, auch vor dem Hintergrund einer anderen Sache, die mir auch im Laufe der Produktion der Sendungen für dieses Podcast immer mehr und mehr aufgefallen ist, nämlich die Tatsache, dass offensichtlich ein Vollzug sozusagen des Islamischen, ja, immer sehr stark sich orientiert an Handlungen des Menschen, also an praktischen Sachen und damit halt eben auch an körperlichen Handlungen. Das ist ganz klar, das, was wir machen, machen wir halt eben in unseren Körpern. Andere haben ja nicht, also vielleicht in 50 Jahren, wenn da jetzt irgendwelche Roboter mit uns verschmelzen, aber im Moment nicht. Und das praktisch auch so, wenn man sich anschaut, das, was man die Glaubenssäulen des Islams nennt, ja eigentlich auch orthopraktische Sachen sind. Also es ist nur eine Säule davon, die tatsächlich die innere Einstellung und den Glauben anbetrifft. Die anderen sind ja praktische Sachen, also die man, oder Handlungen, die man durchführt, ja, wie Fasten, wie Beten, wie Pilgerfahrt machen, Almosensteuer zahlen und so weiter. Also vor dem Hintergrund ist natürlich diese Frage, denke ich, durchaus auch berechtigt. Ja.
Also auch wenn ich, wir können die Liste natürlich, mhm, wir müssen das nicht bei 5 halten, sondern
natürlich
wir können das
nicht
ergänzen, aktualisieren. Aber ich finde das grundsätzlich zutreffend, dass der Glaube nur ein Element ist, das, mhm, dazu gehört. Mhm. Also weil der Glaube auch letztlich ein Mensch der Tat ist. Also man entscheidet.
Ja.
Und das hat nicht nur, also dass der Glaube eine innere Grundhaltung ist, impliziert schon, dass der Glaube eigentlich nicht nur, also auch eine mentale oder erkenntnistheoretische, ja, Dimension hat.
Am Anfang gesagt, dass einzelne Körperglieder, Körperteile im Koran Erwähnung finden, also entweder als Teil von Redewendungen oder als Teil von metaphorischen oder in metaphorischer Bedeutung. Was mich besonders interessiert, auch als ein menschliches Körperteil, das im Koran ja auch sehr häufig vorkommt und meines Erachtens, zumindest so habe ich das ja für mich interpretiert, auch eine durchaus theologische Relevanz hatte, ist nämlich das Gesicht. Im arabischen Wajh, das ist der arabische Begriff dafür, kommt im Koran häufig vor. Darunter natürlich auch als göttliches Gesicht, aber halt eben auch als menschliches Gesicht. Also Teile des Gesichts kommen da auch vor, Augen, Ohren und so, das hast du jetzt auch genannt. Im Koran ist auch die Rede vom fröhlichen Gesicht, mhm, also von einem erfreuten Gesicht, also in der Geschichte von Mariam oder auch in der Geschichte zum Beispiel von Sarah.
Aber auch in Paradiesbeschreibungen.
Auch ebenfalls in Paradiesbeschreibungen. Aber es wird halt eben auch Trauer erwähnt, die sich im Gesicht manifestiert und so weiter. Also Gesicht praktisch auch als eine wenn so will, Fläche,
Kommunikationsfläche.
Kommunikationsfläche, genau, von Gefühlen. Es ist auch dann vom menschlichen Gesicht die Rede, dass sich ja dem der Kaaba zuwendet, beziehungsweise ne, also dem Heiligtum. Es gibt also, würde ich sagen, verschiedene Funktionen des menschlichen Gesichts im Koran. Also die rituelle, aber auch sehr stark die kommunikative. Sind denn auf dieser Basis überhaupt irgendwelche Aussagen des Korans oder Aussagen über das Menschenbild des Korans möglich? Wenn man sich das so mal anschaut. Also können wir aus, ist es denn überhaupt möglich, daraus Interpretationen abzuleiten, die jetzt sozusagen in ein koranisches Menschenbild einfließen würden?
Wenn du so direkt fragst, dann würde ich direkt antworten, also indem ich sage, nein. Also ich, oder besser gesagt, vorsichtiger formuliert, ich stelle Vorhaben gegenüber sehr skeptisch entgegen, die aus solchen Erwähnungen mancher Körperteile wie also Gesicht und so weiter und so fort ein Menschenbild, allgemeines Menschenbild des Korans zu malen wagen, sozusagen. Oder ausgehend von diesen Erwähnungen und ausgehend von den Verwendungen dieser menschlicher Körperteile auf Gott eine bestimmte Theologie oder eine bestimmte Exegese betreiben. Also du hast schon recht, also die Körperteile, die am häufigsten im Koran vorkommen, sind also Gesicht und Hand oder die Hände. Aber auch andere Körperteile kommen im Koran vor, wie eingangs gesagt, also entweder als konkrete Körperteile des Menschen oder des Menschenkörpers oder im metaphorischen Sinne oder in idiomatischen Redewendungen, wobei natürlich diese Verbindung überhaupt verloren geht. Ich bin skeptisch bis kritisch gegenüber solchen Vorhaben, daraus eine Theologie zu betreiben oder ein Menschenbild zu malen, weil ich annehme, dass wir im Koran diese Wörter vorfinden, weil der Koran eine menschliche Sprache spricht, nämlich Arabisch, und Menschen anspricht, die natürlich diese Körperteile selber
Haben,
haben.
ja klar.
Also das ist selbstverständlich. Und was die Theologie oder was so eine Exegese daraus macht, verletzt meines Erachtens diese Natürlichkeit der Sprachverwendung des Korans. Nehmen wir mal als Beispiel das Gesicht und dessen Anwendung auf Gott, also Gott des Gesichts, Wajhullah oder Wajhu Rabbike, das also in zwei Stellen im Koran, einmal in Sura Ar-Rahman und einmal, wenn ich mich nicht irre, in Sura Ma'ide, kommt das, also heißt es, dass alles vergänglich ist, außer Antlitz Gottes oder Gesicht Gottes. Jeder vernünftige Mensch wird das ohne Schwierigkeit verstehen, dass da Gott selber gemeint ist. Aber nichts, also diese
Nicht sein
Aussagen,
Gesicht, ja.
keiner käme auf die Frage oder käme auf die Idee, hier wird Gott Gesicht zugeschrieben, jetzt muss ich darüber nachdenken, wie das aussieht oder was das bedeutet, wenn Gott ein Gesicht hat, wie, ob das ebenbürtig ist wie die Menschen und so weiter und so weiter.
Also theologische Implikationen im Sinne der Aussagen über Gott und so weiter können wir natürlich anhand der einzelnen Erwähnung von Körperteilen nicht ziehen, auch wenn das natürlich in der Theologiegeschichte, in der islamischen Theologiegeschichte vielfach gemacht wurde und versucht wurde. Also die Frage der göttlichen Eigenschaften, der Attribute Gottes, ne, und so weiter wurde natürlich häufig in Bezug genau auf diese auf diese Ausdrücke ja ausgehandelt. Was mich aber interessiert, ist das menschliche Gesicht. Also was ich auf keinen Fall möchte, ist jetzt, ne, von außen her irgendwelche Konstruktionen an den Koran heranzutragen. Wenn ich da aber lese, ja, dass ein Gesicht Freude zeigt, dass ein Gesicht Trauer zeigt, ja, dass die Menschen, ja, ihr Gesicht, ne, einer bestimmten Sache oder einem bestimmten Ort zuwenden und so weiter, dann ist für mich eine logische Schlussfolgerung daraus, dass das menschliche Gesicht sichtbar ist. Also, dass man sozusagen in dem menschlichen Gesicht Sachen ablesen kann. Mhm. Dass das Gesicht als ein Kommunikationsmittel dient. Wäre es möglich, solche, so, oder sind diese Interpretationen komplett daneben?
Jetzt habe ich dich verstanden. Also das gibt es auch in der Rezeptionsgeschichte. Mhm. Gerade bei Rechtswissenschaftlern oder Fuqaha, die dagegen zu argumentieren suchten, dass die Frau ihr Gesicht schleiern soll, gehen auch von ähnlichen Argumenten aus. Also Gesicht ist nicht nur Kommunikationsfläche, die für die menschliche Beziehung natürlich zentral wichtig ist und zu Problemen führen würde, wenn das geschleiert würde, sondern auch als Erscheinungsort Gottes am Menschen. Von daher äußern sich viele Theologen oder Rechtswissenschaftler dagegen, dass die Frau unter welchen Umständen auch immer ihr Gesicht schleiert.
Mit Bezug auf solche Stellen halt auch aus, aus dem Koran. Also das ist eine Position, die in die Richtung geht. Ja, vielen Dank, Ömer.
Aber was ich unbedingt hinzufügen möchte, also die theologischen Fragen, die man versucht hat zu lösen, sind eigentlich Fragen, die man selber verursacht hat. Indem man den, wenn ich so sagen kann, also anthropomorphistischen Charakter der koranischen Sprache, weil das eine menschliche Sprache ist, außer Acht lässt. Wenn Sie dann den Koran oder die Sprache des Koran so behandeln, dann verursachen Sie selber Probleme, die dann wirklich die Fragen aufwerfen, zu Recht, hat Gott Gesicht, dann was das bedeutet und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, das ist fehl am Platz. Was zutreffend wäre, wäre eigentlich eine Debatte, eine sprachphilosophische Debatte über das Arabische, warum im Arabischen solche Redewendungen sich finden, was das für ein Phänomen ist und so weiter und so fort.
Welche Bedeutungen also,
das sollte man auf sprachphilosophischer Ebene lösen, in Bezug auf das Arabische. Und was uns als Koranwissenschaftler oder Koranleser interessiert, ist eigentlich nur zu wissen, auf welche Medien, auf welche Kommunikationsmittel der Koran zurückgegriffen hat. Ansonsten kommen wir von dieser Sackgasse wirklich nicht raus und das ist bisher in der islamischen Theologie der Fall.
Mit Sackgasse meinst du die Tatsache, dass man praktisch also mit vorformulierten Anfragen
oder Konzepten künstliche Lösungen zu suchen, zum Beispiel in Surat Hujurat wird heißt es, dass also ist von Bia Eid?
Eid.
Treue Eid, ne?
Schwur, Eidschwur.
Eidschwur. Von Ridwan Eidschwur die Rede, die Gläubigen, die diesen Schwur geleistet haben, werden gelobt und da wird gesagt, Gott hat euch unterstützt. Also als ihr dem Propheten Eid geleistet habt, das machen Araber mit der Hand.
Ja.
Hat Gott auch seine Hand auf eure Hände gesetzt, sozusagen. So, also so eine bildliche Formulierung. Das hat aber zu Debatten geführt, also tausend Jahre lang die Muslime diskutieren. Also da verliert der Koran an seiner Natürlichkeit, was mir am meisten wehtut. Und die Kommunikation, die da entstanden ist, also wie nah spricht Gott eigentlich zu den Leuten, die da anwesend waren, das geht verloren, total verloren. Und das ist eigentlich eine, dadurch wird die Würde des Korans auch beraubt.
Also wenn ich das ganz kurz mal zusammenfassend darstellen kann. Also im Prinzip argumentierst du dafür, dass die sprachlichen Ausdrücke, die sprachlichen Formulierungen und so weiter, in denen der menschliche Körper halt eben eine Rolle spielt, ja, auch als eine Art Medium sind, um die göttliche Botschaft dem Menschen näher zu bringen, damit er sich versteht, damit mit Natürlichkeit meinst du auch die Nähe, die sprachliche Nähe, ja, aber auch andere Formen von Nähe halt eben zu den Menschen, zu ihrer Erfahrungswelt, ja, zu dem, was sie sind. Aber nicht in dem Sinne, dass da also bestimmt, dass der Körper da in einem, also bestimmt im Mittelpunkt steht oder eine bestimmte gesonderte Funktion einnimmt. Habe ich das denn richtig zusammengefasst?
Ja, sehr gut.
Danke. Da bin ich ja froh. So in Anlehnung daran, jetzt vielleicht eine Frage, die auch nicht einfach ist. Ich glaube, die anderen vorher waren auch nicht einfach. Aber wenn wir jetzt von der Natürlichkeit der koranischen Sprache und der Nähe des Korans zu seinen Adressaten, also der Offenbarungszeit, halt sprechen, dann stellt sich nochmal die Frage, wie gehen wir denn eigentlich dann mit solchen Ausdrücken oder mit solchen Formulierungen, mit solchen Bezeichnungen, also auch körperbezogenen Bezeichnungen, in unserer Welt, in der den meisten Muslimen der Koran ja nur als Übersetzung vorliegt. Sind wir denn überhaupt in der Lage, so etwas nachzuvollziehen? Können wir denn überhaupt diese Natürlichkeit der koranischen Sprache und diesen Eindruck, diese Unmittelbarkeit, die Offenbarung ja für ihre unmittelbaren, direkten Zuhörer hatte, können wir so etwas überhaupt noch nachvollziehen?
Leider nicht. Also aus zwei Gründen. Einmal aus einem einfachen technischen Grund, den du erwähnt hast. Also die Menschen haben mehrheitlich durch Übersetzungen Zugang zum Koran. Auch wenn wir über gute Übersetzungen verfügten, wäre das nicht ausreichend, weil wir noch einen hermeneutischen Grund haben, warum es nicht so einfach
Distanz
ist. Genau,
unnatürlich, die historische.
Ja. Also diese kulturelle, also durch die Zeit einhergehende Distanzen, also sprachliche, kulturelle, mentale und so weiter und so fort. Daher, also die erste Voraussetzung, diese Distanz zu überwinden, ist eigentlich Kenntnisnahme dieser
Distanz.
Distanz.
Mhm.
Und
das
tut den Gläubigen weh. Also die eigene Heilige Schrift als etwas Fremdes zu betrachten, um überhaupt sie zu verstehen oder zu begreifen oder in ihre Welt hineintreten zu können, tut weh. Aber es ist so, dass die Menschen den Koran nicht unbedingt lesen müssen, um gute Menschen zu werden oder gute Muslime zu werden. Dafür gibt es separate Literatur. Also,
natürlich, dafür gibt es ja auch die ganze Traditions-.
Von daher würde ich sagen, den Koran zu lesen ist eigentlich nicht jedermanns Sache, sondern Theologen-Sache oder Experten-Sache.
Naja gut, aber die theologischen
aber in der Moderne
können natürlich
können wir nicht also verhindern, dass die Menschen auch, weil das die Gewohnheit ist, jedes Buch lesen und verstehen wollen, aber dann müssen sie auf diese Risiken hingewiesen, aufmerksam gemacht werden und den muslimischen Theologen obliegt natürlich dementsprechend Nachschlagewerke zur Verfügung zu stellen. Nicht nur also
nicht nur Kommentare,
sondern nicht nur Kommentare und nicht nur Hinweise. Das ist schwierig, das ist unsere Sache. Ihr sollt das nicht machen, sondern wenn die Menschen den Koran lesen, aber da auf Probleme stoßen, dann muss man ihnen helfen. Also zum Beispiel, auch selbst im deutschsprachigen Raum ist jeder weiß, dass bestimmte Koranpassagen Offenbarungsanlässe haben. Mhm. Aber uns liegt noch kein Werk vor, der wirklich uns über einzelne Offenbarungsgründe oder Situationen zu einzelnen Passagen des Korans informieren würde.
Aber das ist ja auch schwierig. Das würde eine ganz detaillierte historische Rekonstruktion verlangen. Und das, daran scheitern wir auch sehr häufig auch als Historiker, weil wir entsprechende Quellen nicht haben.
Ja. Dafür brauchen wir vielleicht auch wenn selbst das Fach islamische Theologie noch sehr jung ist und von einer jungen Wissenschaft sollte man natürlich keine populärwissenschaftliche Ergebnisse erwarten. Aber so eine Brückenfunktion sozusagen zwischen der Wissenschaftswelt und dann dem den Laien oder dem interessierten Publikum fehlt uns noch.
Unter anderem halt eben auch, um dafür zu sensibilisieren, dass wir wie jeden anderen Text aus anderen Zeiten ja auch, ne,
Ja.
den Koran halt eben auch so lesen müssen, dass wir uns der historischen, der hermeneutischen, der sprachlichen und anderer Distanzen bewusst werden, die zwischen uns sozusagen in diesem Text oder der ursprünglichen Umgebung dieses Textes liegen.
Also um unser Gespräch mit einem positiven Impuls abzuschließen, würde ich sagen,
Bitte.
im deutschen Kontext haben wir jeden Anlass eigentlich zur Hoffnung darauf, dass wir hier es damit leicht haben, die Menschen darüber aufmerksam zu machen, den Korantext auch historisch zu lesen, weil das historische Bewusstsein gang und gäbe ist. Und nur, also mit dem Koran geht man anders um. Das machen nicht nur Muslime, sondern auch viele Nicht-Muslime.
Ja, das ist
Aber
natürlich.
ich denke, das ist zu überwinden.
Mit diesen hoffnungsvollen Worten, lieber Ömer, beenden wir unsere Sendung oder beenden sie fast. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, das ich gerne noch viel, viel länger führen würde. Also, aber wir haben ja dazu oft Gelegenheit hier in Frankfurt. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer leider nicht, aber dafür habt ihr die Gelegenheit, andere spannende Sachen euch anzuhören, auch bei uns, bei Theofunk, dem Frankfurter Podcast für islamische Theologie. Ihr findet uns unter diesem Namen online, in sozialen Netzwerken, auf Cloud-Systemen und natürlich auch auf unserer eigenen Homepage, theofunk.de. Ich wünsche weiterhin gutes Hören und gutes Reinhören, bedanke mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gut und hört gut. Thank you.